Wer von euch mag es, wenn sich Dinge ganz spontan ergeben? Okay. Wir machen einen Test. Wer lässt sich von euch spontan einladen zu einem Abendessen übermorgen? Okay, dreht euch jetzt mal so ein bisschen um und guckt, wer sich gemeldet hat und dann könnt ihr euch ja... Wer von euch lässt sich spontan einladen zu einer Mountainbike-Tour heute um 17 Uhr? Ja, das sind wohl die, die sich schon... Ja. 17 Uhr in Flohnheim bei uns zu Hause, ja? Wer von euch ist spontan bereit, nächstes Wochenende mit nach Südtirol zu kommen? Ja, leider nicht mit mir, aber finde ich klasse. Also das ist ja richtig gut. Jetzt wird's ganz aufregend. Achtung. Wer von euch ist spontan bereit, 4 Tage zu einem Arbeitseinsatz in die evangelische Stadtmission nach Prenzlau zu gehen? Das ist hinter Berlin. Ja, ich hätte jetzt gerne die Namen aufgeschrieben und dem Pastor gleich mitgeteilt. Treffen sich 2 Schotten. Fragt der eine: Du, hast du Lust, spontan heute mit mir Abend zu essen? Ja, gerne, antwortet der andere. Gut, sagt der Erste, dann bin ich heute Abend um 19 Uhr bei dir. Woran scheitert unsere Spontanität? Oft ist es der Beruf und die Arbeitszeiten. Dann ist es der eigene Stress, die eigene Kraft. Es ist einfach oft zu viel. Manchmal hat man dann einfach keine Lust mehr. Die Spontanität scheitert auch an der Persönlichkeitsstruktur. Ich kann mich einfach so schnell nicht entscheiden. Oder es sind Zweifel. Ist das wirklich gut so? Will mich da vielleicht jemand irgendwie veräppeln? Ist es das wirklich wert, jetzt alles andere über den Haufen zu werfen und nur noch das zu machen? Und nur allzu oft sprechen viele mehr Gründe dafür als dagegen und dann heißt die Antwort immer wieder: Ich würde ja gerne, aber. Kennt ihr? Kenne ich auch gut. Heute lernen wir einen Mann kennen, der scheinbar nichts zu tun hatte und darum immer wieder Ja sagte. Als Mitarbeiter in der Gemeinde gesucht wurden, stand er bereit. Als die Gemeinde damals aus Jerusalem vertrieben wurde, machte er sofort wieder mit bei Einsätzen in der neuen Stadt, wo er hinkam, auf dem Marktplatz in Samaria. Die Arbeit boomte dort und als Gott ihn auf eine Wüstenstraße hinter Jerusalem schickte, machte er sich wieder auf den Weg. Dann kam er zurück, reiste als Wanderprediger durch die ganze Gegend. Und erst dann wurde er sesshaft, baute ein Haus, blieb in Caesarea mit seiner Familie und er nahm gerne spontane Gäste bei sich auf. Heute geht es um Philippus aus dem Neuen Testament. Über seine Person wissen wir nicht allzu viel. Sein Name setzt sich zusammen aus Philos, der Freund, und Hippo, das Pferd. Also, er war ein Freund des Pferdes oder ein Pferdeliebhaber. Leider bringt uns die Deutung seines Namens nicht wirklich weiter, denn mit Pferden hatte er nichts zu tun, außer dass er wahrscheinlich bei seinen vielen Reisen sich manchmal ein Pferd gewünscht hätte, das ihn getragen hätte. Schauen wir uns das Leben von diesem Philippus an. Gucken wir erstmal auf die Geografie der Ereignisse. Und das mit der Frage: Wo kann Gott mich gebrauchen? Bei Philippus begann alles in Jerusalem. Nach Pfingsten kamen dort über 8000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Das war die erste Megachurch. Wahrscheinlich war Philippus einer dieser 8000, denn vorher lesen wir überhaupt nichts von ihm. Den Christen wurde damals in Jerusalem das Leben schwer gemacht und die Gemeinde zerstreute sich. Philippus kam so nach Samarien und dort in die Hauptstadt Samaria oder auch Sebaste genannt. Dort lief die ganze Sache wieder super. Aber Gott schickte ihn in eine wüste Gegend zwischen Jerusalem und Gaza. Dort lief es auch gut, aber Gott versetzte ihn spontan nach Aschdod. Wie es dort lief, lesen wir nicht. Und Philippus zog durch ganz Samarien wieder Richtung Norden, um zu predigen, und schließlich landete er in Caesarea und wurde dort bekannt als gastfreundlicher Evangelist. Hättet ihr Lust auf so ein Leben? Oft spontan umzuziehen, dauernd unterwegs zu sein? Was lernen wir aus dieser ersten Beobachtung? Reiselustig und dauernd unterwegs, wahrscheinlich war Philippus der erste Holländer. Ich staune immer wieder, wenn ich hier die Autobahn entlang fahre, wie viele Holländer mich überholen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, es muss ein ganz besonderer Gott sein, wenn jemand so viel für unter ihn unterwegs ist und wenn er sich immer wieder woanders von ihm hinschicken lässt. Und wir lernen daraus, dass Gott es ganz toll findet, mit Philippus zu arbeiten an unterschiedlichen Orten, in ganz verschiedenen Situationen, und dieser Philippus, der lässt es zu. Er lässt sich so ganz unterschiedlich von Gott gebrauchen und von Gott einsetzen, dort, wo Gott es für gut und richtig hält. Und wir lernen, selbst die ungemütlichen und wüsten Orte werden zu Orten des Segens. Für ihn, für Philippus und auch für die Leute, denen er gerade an diesen Orten begegnet. Und wenn Gott dich vielleicht sogar an einen unbequemen und öden Platz bringt, dann kannst du gespannt sein, was dort passieren wird. Das gilt auch für öde Lebenslagen. Wo Gott mit dir ist, dort wird ein Segen von dir ausgehen, wenn du in seinem Namen dort bist. Es ist völlig egal, wohin Gott dich schickt oder wohin es dich vielleicht auch ganz zufällig verschlägt. Denkt an den letzten Sonntag, an die Predigt von Daniel. Wenn du dort bist und wenn du es als deine Berufung annimmst, dann wird etwas Gutes geschehen. Stehst du für Gottes Auftrag zur Verfügung? Mit Gott bleibt das Leben echt spannend. Das war der erste Blick. Die Geografie, wo kann Gott dich gebrauchen? Der zweite Blick, das wird jetzt etwas länger. Da schauen wir auf die gesamte Entwicklung von Philippus, auf das gesamte Leben mit der Frage, was kann ich lernen? Was lerne ich in welcher Situation und wie setzt sich das so in meinem Leben fort? Ich möchte das beschreiben mit den beiden Begriffen bewährt und neu herausgefordert. Was passierte damals an der ersten Station von Philippus in Jerusalem? Apostelgeschichte 6, ich lese uns einige Auszüge aus dem Bericht. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich und es waren schon 8000. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 Apostel eine Versammlung aller Jünger ein. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen, die Witwen zu versorgen. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, hier taucht er auf. Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Und die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Sprunghaft zu den 8000. Was lernen wir hier? Ein geregeltes Austeilen von Suppe an Bedürftige führt zu Gemeindewachstum. Spannender Gedanke. Philippus war noch jung im Glauben. Es lagen vielleicht nur wenige Wochen zurück seit seiner Bekehrung und doch das, was er bis dahin mitbekommen hat, das reichte schon aus, um ihn jetzt in eine verantwortungsvolle Aufgabe zu berufen. Sein Glaube und sein Charakter machten in den ersten Wochen eine sprunghafte Entwicklung. Wir lesen das nicht genau von ihm, wie es dazu kam, aber wir lesen von vier Grundprinzipien, die die Gemeinde damals in Jerusalem hatte und die führten auch zu dem Wachstum des Einzelnen. Das erste Prinzip war beständig in der Lehre der Apostel. Das zweite, beständig in der Gemeinschaft und in den Gottesdiensten, beständig im Abendmahl und den gemeinsamen Mahlzeiten und beständig im Gebet. Das Ganze geschah in großen Treffen, damals im Tempel, und es geschah in den familiären Treffen in den Privathäusern, wir nennen das heute Kleingruppen. Diese Grundsätze und diese Formen der Veranstaltungen führten dazu, dass Menschen im Vertrauen auf Gott wuchsen, fest wurden. Und das Schlüsselwort hier heißt beständig. Sie blieben beständig darin. Nur gelegentlich führt auch nicht zu einem mutigen Glauben. Das Beste, was wir uns deswegen gegenseitig tun können im Blick auf unser Wachstum und auf das Vertrauen auf Gott, ist, dass wir uns gegenseitig zu Beständigkeit ermutigen. Wir könnten uns zum Beispiel gegenseitig fragen, wann hast du zuletzt die Heilige Schrift studiert? Oder noch mehr, lass uns doch gemeinsam die Bibel lesen. Wir könnten uns gegenseitig fragen, du bist du in eine Kleingruppe eingebunden? Oder noch direkter, du komm doch zu uns in unsere Kleingruppe, damit wir das Leben miteinander teilen können. Oder wir könnten uns fragen, von diesen Kriterien abgeleitet der ersten Gemeinde, bist du regelmäßig mit Gott im Gespräch? Oder wir laden uns ein und sagen, du komm, lass uns doch miteinander beten. Lass uns gemeinsam beten, dass Gottes Liebe in unserem Alltag Raum bekommt und wir für andere zum Segen werden. Wachstum im Glauben, das geht nur schwer allein. Und es geht besser gemeinsam. Und es lebt von Beständigkeit. Was hat Philippus gelernt? Was ist aus ihm geworden? Wir sehen es an den Kriterien, die für diese Diakone, die das Essen austeilen, aufgestellt wurden. Leute, die einen guten Ruf haben, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Das Gemeindeleben damals führte also dazu, dass aus diesem Pferdefreund ein Freund Gottes wurde und er fest mit Jesus verbunden war. Und weil Philippus das lernte, bekam er nach dieser Charakterschulung eine neue Aufgabe. Er wurde Diakon. Philippus bekam als erstes Verantwortung im ganz praktischen Bereich. Essensausgabe. Cafeteria. Überwachung der gleichmäßigen Verteilung. Streit vermeiden durch eine gründliche Arbeit, durch eine gerechte Arbeit. Wichtig war dabei, dass man niemand bevorzugt. Essensausgabe ohne Ansehen der Person. Er lernte Umgang mit Kritik, denn immer wieder fühlten sich Leute schlechter behandelt als die anderen. Er lernte es, im Team zu arbeiten. Er lernte es, mit Leuten zu arbeiten von ganz anderer Herkunft und mit einer ganz anderen Kultur. Und so reifte Philippus an dieser scheinbar so banalen und praktischen Aufgabe weiter in seinem Glauben und in seiner Persönlichkeit. Es ist tatsächlich so, dass du im Glauben reifen kannst und in deiner Persönlichkeit, wenn du in der Cafeteria arbeitest, beim Technikteam oder an anderen Aufgaben. Es gibt keine niederen und es gibt keine unbedeutenden Aufgaben im Reich Gottes, die scheinbar einfach nur so zu machen wären und wo man nichts lernen kann. Es gibt auch keinen Beruf, in dem man stehen kann, der so primitiv wäre, dass du dort deinen Glauben nicht bewähren könntest, dass du dort nicht Respekt und Achtung einüben könntest. Vielleicht kannst du gerade an solchen Stellen, wo du nicht so viel Sinn gewinnen kannst, lernen, Liebe weiterzugeben, Treue und Zuverlässigkeit, das kann man überall einüben. Philippus bewährt sich, doch dann kommt es ganz anders als erwartet. Die Stimmung in Jerusalem kippt, viele Christen werden vertrieben und sie siedeln sich woanders an. Und das zweite Mal, dass wir von Philippus etwas lesen, ist in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und in der ganzen Stadt herrschte große Freude. Das war seine dritte Station. Prediger in Samarien. Mich hat diese Entwicklung erstmal überrascht. Von der Essensausgabe hin auf den Marktplatz und dort auch noch an die Kanzel. Philippus entdeckt hier eine ganz neue Begabung. Das, was er vorher bei der Essensausgabe noch nicht kannte. Und statt sich jetzt in der neuen Stadt auf das Bekannte und Eingeübte zu begrenzen, probiert Philippus dort etwas ganz Neues aus. Und statt sich hinter den Tresen zurückzuziehen, wagt er sich jetzt in die Öffentlichkeit. Die neue Stadt war für ihn auch eine ganz neue Chance. Und das, was sich in seinem Leben vorher bewährt hatte, das weitete sich jetzt noch aus und wurde noch größer. Es kam etwas Neues dazu. Er entdeckte Seiten an sich, die er bisher noch nicht kannte, die er bisher ja auch noch nicht brauchte. Bei der Essensausgabe war keine Predigt gefordert, sondern ein kurzes, freundliches Hallo und der Nächste bitte. Darin hat er sich bewährt. Und jetzt in Samarien lernte er länger am Stück zu reden und verkündigte Jesus Christus in der Öffentlichkeit. Bei der Essensausgabe vertrieb er den Hunger von Menschen und jetzt vertrieb er böse Geister und vollbrachte echte Wunder. Mit seinem Wort wurden Menschen durch Jesus Christus geheilt. Und Philippus lernte hier den Umgang mit Erfolg. Er erlebte, wie durch ihn und die anderen, die mit ihm waren, die ganze Stadt verändert wurde. Und das Besondere, er wurde nicht stolz dabei. Und er ruhte sich nicht auf seinem Erfolg aus. Philippus behielt weiter ein offenes Ohr für das, was Gott mit ihm vorhatte. Er hatte sogar ein offenes Ohr für neue Aufträge, die Gott ihm gibt. Ich möchte das auf uns übertragen. Wann hast du zuletzt was Neues gewagt? Vielleicht ist es Zeit, eine Aufgabe zu beenden, um etwas ganz Neues auszuprobieren. Ich finde es spannend, was gerade jetzt in der Gemeinde geschieht, wo einige Leute neue Aufgaben anpacken und eine Kleingruppe starten. Sie übernehmen Leitungsverantwortung für eine kleine Gruppe. So was Neues auszuprobieren, das schafft auch Glaubenserfahrung. Und es lässt dich wahrscheinlich auch neue Begabungen entdecken. Dann wird es spannend bei Philippus, denn dort entdecken wir auch, dass er nicht nur seine neuen Gaben entdeckt hat, sondern er lernte auch seine Begrenzungen kennen. Dort in Samaria gab es einen Zauberer, der zum Glauben kam, und mit dieser Person kam Philippus nicht so ganz zurecht. Den konnte er nicht in die Schranken weisen. Der Zauberer strebte nach Macht und nach Ansehen und Philippus ließ ihn einfach so gewähren. Philippus war der Mann, der andere gut zum Glauben einladen konnte, aber er war schwach darin, anderen für ihr Leben eine Richtung zu weisen und sie zu korrigieren. Das hat er nicht hingekriegt. Dann kamen die Apostel aus Jerusalem, haben sich dort die Gemeinde angeschaut und die haben das dann für ihn in die Hand genommen. Finde ich interessant. Philippus lernte in dem, was er Neues ausprobierte, auch, dass er Evangelist ist und eben kein Hirte und kein Lehrer. Das finde ich eine tolle Beobachtung und das finde ich auch für dich einen wichtigen Aspekt, dass du nicht nur weißt, was kannst du gut, sondern dass du auch sagst, Leute, das kann ich nicht. Überlasse ich gerne anderen. Da dürfen andere einspringen und dürfen diese Aufgabe übernehmen. Das kommt viel besser, als wenn ich das auch noch mache. Überlasst mir niemals die Kasse. Das gibt ein großes Chaos. Deswegen bin ich froh, wenn andere solche Dinge übernehmen. Philippus wusste, dass es nicht seine Aufgabe sein kann, eine Gemeinde zu führen. Und deswegen blieb er auch immer wachsam und hörte auf Gottes Reden, was gibt Gott mir für neue Aufgaben? Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 8. Philippus aber bekam von dem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Also in der Zeit, als es in Samaria richtig gut lief. Mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Mehr hat er nicht gehört. Und Philippus machte sich auf den Weg. Auf dieser Straße war der Finanzminister der äthiopischen Königin gerade unterwegs. Und wir lesen weiter. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu diesem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Und dieser Finanzminister kommt zum Glauben und Philippus fährt mit ihm auf dem Wagen so lange, bis sie eine kleine Wasserstelle finden und dort wird er direkt getauft. Gott verfügbar zu sein ist ein wesentlicher Grundzug, damit Segen von unserem Leben ausgehen kann. Und wir lesen als Schlussbemerkung in diesem Bericht, der Finanzminister setzte mit einer tiefen Freude seine Reise fort. Tolles Ergebnis. Wenn du andere glücklich machen willst, wie Philippus diesen Finanzminister, dann höre auf Gottes leises Reden. Wenn du andere glücklich machen willst, dann gehe los, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Auch auf öde Wüstenstraßen und an Orte, wo du denkst, da kann eigentlich nichts passieren. Wenn du andere glücklich machen willst, dann verlasse ruhig auch mal eine gut laufende Arbeit. Und wenn du andere glücklich machen willst, dann stelle kluge Fragen und erkläre diesen anderen, wer Jesus Christus ist. Denn Jesus zu finden, ist das größte Glück, das das Leben bieten kann. Und wenn du auf der anderen Seite stehst und Jesus noch nicht kennst, wenn du glücklich werden willst, dann lass dich auf die Menschen ein, die der Himmel dir schickt. Solche Leute haben eine gute Botschaft für dich. Und sie werden mit dieser Botschaft dein Leben zu einer guten Wendung führen. Und sie bringen Freude und Frieden in dein Leben, so wie damals bei diesem Finanzminister. Ich mache es jetzt kurz und komme zum letzten Bericht, was wir über Philippus lesen, wo er nochmal erwähnt wird. Gleich nach dieser Taufe versetzt Gott Philippus nach Aschdod und von dort aus geht er als Wanderprediger nach Samarien, durch Samarien bis nach Caesarea. Dort lässt er sich nieder, baut ein Häuschen, gründet eine Familie, bekommt 4 Töchter und jetzt war Schluss mit Reisen. Doch damit ist die Geschichte von Philippus nicht zu Ende. Und damit ist die Geschichte Gottes mit Philippus nicht zu Ende. Denn Philippus stand auch mit einer großen Familie weiter Gott zur Verfügung. In einer anderen Form. Aber er pflegte jetzt ein offenes Haus und wir lesen am Ende der Apostelgeschichte: Am folgenden Morgen brachen wir, das ist ein Bericht von Paulus und seinen Freunden, wieder auf und wir fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Spontan, ohne Anmeldung. Philippus blieb weiter Gott zur Verfügung und es entstand großer Segen durch sein Leben. Mich hat das Leben von Philippus neu inspiriert. Verfügbar und lernbereit. Mal hat die Freude des Glaubens durch ihn eine ganze Stadt erfasst, mal war es nur ein Einzelner, mal hatte er einen Auftrag mitten in der Gesellschaft, mal irgendwo abseits auf einer Wüstenstraße, mal war er ein Segen bei der Essensausteilung und mal beim Predigen, mal beim Reisen und dann öffnet er wieder sein Haus für viele Gäste und wird damit für andere zum Segen. Mich hat es inspiriert und ich wünsche mir das auch, damit es in meiner Biografie auch einmal so heißen kann und ganz Alzey wurde von einer großen Freude erfasst, oder? Einer setzte seine Reise fröhlich fort, weil er Jesus Christus aufgenommen hat. So soll es sein. Amen.